Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Offenbar gibt es nach wie vor das Bedürfnis, einem Gespräch zuzuhören, wenn sich zwei Leute halbwegs gesittet unterhalten. Das sind Worte aus dem Munde von Wolfgang Heim, den Sie vielleicht noch kennen als SWR1-Leute-Moderator und der mittlerweile als freiberuflicher Journalist unterwegs ist. Unter anderem moderiert er am Theater Heilbronn das Gesprächsformat Heimspiel in Kooperation mit dem ASB. Es freut mich, den Radiokollegen in dieser Folge der Hörbühne vom Mikro zu haben. Mein Name ist Katja Schlonski. Seien Sie herzlich willkommen. Er wird schon gerne auch mal als Talk-Legende bezeichnet, Wolfgang Heim, der heute zum Gespräch bei mir ist. Wolfgang, du hast über 40 Jahre beim SDR gearbeitet, später war es ja der SWR. Wann war das? 1988?
98 war die Fusion.
Fusion ja, aber seit wann gibt es Leute?
Leute gibt es, oh Gott, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, ich glaube seit 1985. Und Silla und ich wurden dann Anfang 88 gefragt, ob wir die Sendung übernehmen wollen, die zu dem Zeitpunkt auf der Kippe stand, weil eigentlich die Hierarchie des Hauses keine Lust hatte, die fortzusetzen. Und dann haben wir einen Deal gemacht, also wir versuchen es und hätten dann, wenn es nicht funktioniert, in unsere alten Jobs zurückgehen können. Und es hat dann funktioniert und es ist dann eine relativ lange Strecke geworden.
Also es waren über 3000 Sendungen in über 30 Jahren, die du moderiert hast, zusammen mit Stefan Siller eben, bekannt wie ein bunter Hund. Ich habe eben gesagt, Talk-Legende wirst du manchmal genannt. Wie fühlt sich das an, so ein bisschen wie Methusalem?
Naja, also Legende bedeutet ja schon fast Scheintod.
Wir werden im Podcast über viele Sachen sprechen, auch über die Zeit beim SWR. Da haben wir beide gemeinsam gearbeitet in ganz unterschiedlichen Bereichen. Du bist zum Jahr 2022, ich bis 2020. Es soll um dich gehen heute in diesem Podcast und unter anderem um dein Engagement hier am Theater Heilbronn. Seit dieser Spielzeit moderierst du in Zusammenarbeit mit dem ASB das Format Heimspiel. Und das ist wirklich ein Heimspiel im doppelten Sinne. Du hast zumindest in Heilbronn Abi gemacht, warst hier mal zu Hause.
Also ich bin mit 14 nach Heilbronn gekommen. Mein Vater hatte sich beruflich verändert. Ich war dann im THG, habe da Abitur gemacht, habe in diesen logischerweise sehr prägenden Jahren auch viele Leute kennengelernt. Hannes Finkbeiner, einer meiner besten und ältesten Freunde, der auch im Übrigen die Idee zu diesem Heimspiel hatte, was sich dann halt auch schön realisieren ließ als Kooperation zwischen dem Theater mit Axel Vornam und mit dem ASB in Heilbronn mit Guido Rebstock und mit Steffen Kübler. Ja, also Heilbronn, eine Rückkehr, wenn du so willst, zu den eigenen Wurzeln, von daher auch ein bisschen sentimental angemalt. Und dass es zustande gekommen ist, hat mich wirklich sehr gefreut zum einen und dass es auch gut angenommen wurde. Wir haben jetzt drei Veranstaltungen gemacht und alle drei waren ausverkauft, was auch einfach schön ist.
Also das war lange, lange vorher, vor dem Termin schon ausverkauft. Nochmal zu Heilbronn. War das dann nach dem Abi so, dass du gedacht hast, nix wie weg?
Nee, das kann ich gar nicht sagen. Ich war dann bei der Bundeswehr, habe dann in Stuttgart studiert, hatte in den ersten Jahren des Studiums immer noch viele Kontakte nach Heilbronn, war auch oft am Wochenende in Heilbronn, habe da Fußball gespielt. Dann hat dieser Jazzclub Carve so für mein Leben über eine gewisse Zeit auch eine gewisse Rolle gespielt. Nee, ich hatte Heilbronn lange in guter Erinnerung, bis letztlich dann zum Tod meiner Eltern 2011 und 2014 war ich sehr regelmäßig in Heilbronn. Das hat sich jetzt allerdings schon doch verändert.
Welche verschlungenen Wege haben dich zum Radio geführt?
Journalismus war immer ein Traum und ich wusste nicht, wie er zu realisieren ist. Dann habe ich mal, jetzt sind wir wieder bei Heilbronn, es gab damals eine Jugendseite und ich habe dem damaligen Heilbronner Stimme-Redakteur schrecklichste und unfassbar peinliche Gedichte geschickt, die dann auch schlimmerweise auch noch abgedruckt wurden, aber was ich damals als persönliches Erfolgserlebnis empfunden habe. Und es hat mich darin bestärkt, da weiterzumachen. Ich habe dann Deutsch und Politik studiert und je näher das Studium Ende rückte, desto ängstlicher und angstbesetzter wurde ich mit der Perspektive, Lehrer zu werden. Habe das dann auch mal ausprobiert in einem Praktikum, das ich gar nicht hätte machen müssen, aber ich habe es dann gemacht und das war so desaströs, dass mir klar war, also ich muss mir fürs Leben was überlegen, wenn ich jetzt nicht nur Taxi fahren möchte. Und dann auch wieder mit Glück habe ich so eine Hospitanz gekriegt bei einer kleinen Lokalzeitung, Böblinger Kreiszeitung. Habe da angefangen, war dann ein bisschen bei der Stuttgarter Zeitung, habe da ein bisschen Kultur und Feuilleton gemacht. Dann hatte ich ein Praktikum beim damaligen SDR, beim Süddeutschen Rundfunk, war da in der Nachrichtenredaktion, war dann bei einer Jugendfunksendung, die damals hieß Point. Und die wollten mich als freien Mitarbeiter und so bin ich da reingekommen.
Und Point hast du gemacht, bevor dann irgendwann Leute aufs Tablett kamen?
Ja. Ich habe Point Anfang 80er Jahre gemacht, habe dann auch Point moderiert, habe dann Musiksendungen moderiert, irgendwann auch mal Sportsendungen, lange Jahre auch Aktuellsendungen und dann eben ab 1988 Leute schwerpunktmäßig bis zum Ende.
Stefan Siller und du, ihr habt Leute übernommen, hast du eben gesagt. Ja. Wie seid ihr da rangekommen? Ich meine, das ist ja schon damals eigentlich ein Format gewesen, was sehr beliebt war, begehrt war.
Das kann man so nicht sagen. Die Sendung damals sollte abgeschafft werden. Also die stand wirklich auf der Kippe. Und der damalige Redaktionsleiter Archner hat Siller und mich gefragt, ob wir es übernehmen würden wollten für eine bestimmte Zeit. Und wenn es klappt, ist es gut. Wenn es nicht klappt, ist es auch egal. Dann können wir wieder in unsere alten Jobs bei aktuell zurückkehren. Und dann haben wir uns das überlegt, haben unter ein paar Konditionen und Bedingungen zugesagt. Und irgendwann hat sich's dann so ergeben, dass es halt über diese ganz, ganz lange Strecke gegangen ist.
Naja, es wurde schon der Renner. SWR 1 Leute ist wirklich also innerhalb des SWR eine ganz, ganz wichtige Marke. Du hast ja unglaublich viele mehr oder weniger bekannte Frauen und Männer vom Mikro gehabt. War das dann irgendwann Selbstläufer und die Leute kamen gerne oder habt ihr da auch Absagen kassiert?
Man muss sich realistisch, das gilt auch für heute, man muss sich da realistisch platzieren. Das bedeutet, also wir sind nicht auf Nummer eins, sondern wir sind irgendwo im Mittelfeld. Ich nenne ein paar Beispiele. Der Spiegel, die Zeit, die Tagesthemen. Herr Lanz, wenn diese Kaliber kommen, in dieser Liga hat Leute nie gespielt. Wir kommen dann irgendwann in so einer Art Mittelfeld und dafür hat es dann auch letztlich ganz gut funktioniert. Und es hat auch deshalb gut funktioniert, weil der Aufwand eigentlich ein extrem hoher war. Für eine 2-Stunden-Sendung mit einem Wortanteil von einer halben Stunde mussten die Leute anreisen. Also Leute kommen aus Hamburg, aus Berlin, Köln, München, woher auch immer. Oft verbunden mit einer Übernachtung. Bei Freiberuflern bedeutet es dann auch, also die müssen dann am Tag vorher oder am Abend vorher anreisen, dann ist der darauf folgende Sendungstag letztlich futsch. Und das, was da als Honorar bezahlt wurde, müssen wir uns nicht von A nach B drehen, das ist eigentlich nicht der Rede wert. Dafür hat es dann schlussendlich ganz gut funktioniert und vielleicht ein Faktor noch, die menschliche Eitelkeit. Also das spielt dann vielleicht doch immer mal wieder eine Rolle, dass jemand es toll findet, sich im Radio zu hören.
Am häufigsten waren offenbar Wolfgang Niedecken und Harald Schmidt da. Ich meine, der hat es nicht so weit.
Also meine buchhalterischen Fähigkeiten sind extrem schlecht. Also beide waren sehr oft da. Ob sie wirklich auf 1 und 2 waren, weiß ich nicht. Aber es könnte gut sein.
Es gab auch Sendungen, oder von einer Sendung weiß ich zumindest, wo mal jemand nicht kam. Es gab mehr Sendungen, wo jemand nicht kam. Martin Lüttke war das, glaube ich, der Schauspieler.
Der kam nicht, Siller hätte moderieren sollen. Und dann hat sich irgendwie, Leute, war fast immer eine Live-Sendung. Und wenn jemand nicht kommt, dann hast du ein fettes Problem. Ja? Und dann fängst du um 10 Uhr eine Sendung an, hoffend, dass er doch auftaucht. Der kam nicht und dann haben wir irgendeine ganz andere Sendung draus gebastelt.
Wer hat dich vors Mikro geholt, war das so?
Ja, der hat so lange her. Ich glaube, es war kurz vor Weihnachten. Und dann wurde die Frage gestellt, warst du schon mal in einer Art von Weihnachtsverkleidung? Und ich habe, glaube ich, damals erzählt, dass ich mit 6 Jahren von meiner Mutter zusammengeschnittenen Leintüchern einer von den Heiligen Drei Königen war. Und dann kamen andere Kollegen rein, die irgendwas anderes waren. Und es war dann plötzlich eine ganz andere und plötzlich eine wahnsinnig unterhaltsame und lustige Sendung.
Hast du Sendungen noch in Erinnerung, die besonders spannend für dich waren, besonders überraschend oder vielleicht auch besonders ätzend?
Ja.
Wer war daran beteiligt?
Gut, also es gab Sendungen, da gehst du mit einer Nullerwartung rein und plötzlich geht irgendein Fenster auf und eine Sendung wird wunderbar und toll. Andersrum auch, du hast eine große Erwartung an eine Sendung oder einen Gesprächspartner, dann wird es nicht so gut. Ohne dass man groß darüber spricht, sind ja beide aufeinander angewiesen. Gast und Moderator sind aufeinander angewiesen. Der Gast, der ist davon abhängig, dass der Moderator nicht die allerblödesten Fragen stellt und der Moderator oder ich als Moderator bin darauf angewiesen, dass der Gast aufmacht. Wenn er zumacht, kannst du die Sendung abgeben.
Ich meine, unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichste Themen, die du da auf dem Tablett hattest, das ist sehr anspruchsvoll. Was würdest du sagen, was braucht es, um so eine Sendung zu moderieren? Ich meine, so allgemeine Dinge wie Empathie, Menschenkenntnis, ja. Interesse für Menschen.
Okay, Menschenkenntnis, Empathie, vielleicht ein Minimum an Allgemeinbildung und vor allem eine ganz banale Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit zuzuhören.
Sich auch emotional darauf einzulassen?
Ich würde das nicht so betonen, weil, wie soll ich das formulieren? Ich bin nicht in der Rolle eines Mitleidenden, sondern ich bin in einer Rolle, in der ich dafür verantwortlich bin, jemanden, der beispielsweise ein Kind verloren hat. Ja, also ich habe die Sendung gemacht mit einer Mutter, deren Kind ermordet wurde. Da kann ich mitleiden, aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass es mir gelingt, den Rahmen so hinzukriegen in der Sendung, dass diese Frau sich gut aufgehoben fühlt, dass die Fragen, die ich stelle, passend sind und nicht peinlich und nicht übergriffig, so, dass das Gesamtpaket stimmt.
Es gibt ja auch einfach diese Unterscheidung zwischen dem Moderator und demjenigen, der da eben eine Meinung hat. Ich glaube, also mit deiner Meinung als Moderator musstest du ja auch oft genug zurückhalten.
Ja, wobei das mal besser gelingt und mal schlechter. Das hing dann auch immer vom Gesprächspartner ab. Ich habe jetzt einen Podcast, seit ich weg bin vom SWR, der bei Micky Beisenherz, Apokalypse und Filterkaffee angedockt ist. Da mache ich ja immer den Sonntag. Da habe ich zwei Dinge extrem schätzen gelernt. Das eine ist, dass du nicht immer diese 4-Minuten-Taktung hast. Nach 4 Minuten kommt wieder 2 Musiktitel und dann wieder 4 Minuten, dann wieder Musik, sondern dass du eine Strecke, und wir machen meistens so plus minus 45 Minuten, dass du was am Stück hast, wo du auch eine andere Dramaturgie reinbringen kannst, wo du auch anders nachfragen kannst, wo du auch letztlich flexibler bist, wenn es darum geht, auch mal ein Thema zu wechseln. Das zum einen, und zum anderen, das hängt mit dem Format Podcast zusammen, dass es da auch für mich viel einfacher ist, mich mit dem unmaßgeblicherweise, was ich denke, fühle oder was mir wichtig ist oder was ich furchtbar finde, das dann auch entsprechend reinzubringen. Also deutlich mehr als früher bei Leute.
Bleiben wir aber trotzdem noch mal kurz bei Leute. Hast du da eigentlich, wenn du in der Sendung gesessen hast, manchmal daran gedacht, dass dir da jetzt 500.000 Leute zuhören?
Nie. Also wirklich nie. Bei einem Gesprächsformat ist es sowieso wurscht, weil da habe ich einen Gesprächspartner, mit dem will ich ein gutes Gespräch führen. Und da bin ich auf den konzentriert und nicht auf imaginär 400.000 Leute. Wenn du eine andere Sendung moderierst, eine aktuelle Sendung, wo du Beiträge anmoderierst, das ist dann nochmal was anderes. Aber da habe ich mich dann quasi auf den Techniker hinter der Scheibe konzentriert. Das war halt dann mein Hörer. So, und je nachdem, wie der reagiert hat, wenn er denn reagiert hat, war es das dann auch für mich.
Was macht für dich ganz generell ein gutes Gesprächsformat aus?
Es ist wirklich so, zwei Leute hören einander zu und reden miteinander und dann entwickelt sich etwas. Und in dem Moment, wenn das wegfällt und jeder meint, er müsse entweder seine Botschaften platzieren oder er müsse noch schlimmer vorbereitete Fragen der Reihe nach zur Verlesung bringen, ist etwas tot.
Nun hat sich ja in deinen Radiojahren beim SDR, später SWR, ja auch jede Menge verändert. Es kam die Digitalisierung, also für uns alle ist das Arbeiten ja ein ganz anderes geworden. Wie hat dich das erwischt oder wie hat euch das erwischt bei Leute?
Hat uns erwischt, aber nicht in einem nennenswerten Umfang. Man musste halt irgendwie anders schneiden. Digital schneiden ist was anderes, als wenn du eine Bandmaschine hast und da irgendwelche Fäden ziehst und zusammenklebst. Nein, aber das war kein Problem.
Ihr habt ja dann schon ganz früh auch aus Leute Podcasts extrahiert. Hast du das gemacht? Habt ihr das gemacht?
Ja, gut, kommt drauf an, wie du Podcast definierst. Ich meine, wir waren im SWR die erste Sendung, die bimedial wurde. Bimedial heißt Radio, meistens live, manchmal auch aufgezeichnet, im Radio logischerweise. Und das Fernsehen sehr reduziert mit 2 Kameras auf Gast plus Moderator und einer, die oben an der Decke montiert war, das Radiogespräch abgefilmt haben und dann erst nachts im SWR gesendet haben. Und dann sind wir irgendwann mal aus dem SWR Nachtfernsehen auf YouTube gewandert und sind sozusagen in den sozialen Medien schlussendlich aufgeschlagen. Ja, insofern war das eine Form von sich selber recyceln, was aber auch sinnvoll war. Ich meine, das ist ein Trend, den du heute ja überall findest. Ja, wie viel wird aus jeweiligen Sendungen dann noch rausgepfriemelt und ausgeschlachtet?
Ich würde gerne noch mal die Sendung ansprechen, die du in den letzten beiden Jahren gemacht hast. Erzähl mir was Neues. hieß das. Das war ja wirklich ein ganz spezielles Format.
Erzähl mir was Neues. War 2 Jahre, bevor ich beim SWR aufgehört habe, haben die mich gefragt, ob ich einen Podcast machen möchte, was mich wirklich sehr gefreut hat, sehr. Die hätten auch sagen können, komm, wir lassen den jetzt Leute zu Ende machen, dann wird der verabschiedet und gut ist. Nein, sie haben mich gefragt, ob ich ein Format machen würde, Audio und Video. Und die Idee war, die Tür geht auf, ein Mensch kommt rein, ich habe keine Ahnung, wer es ist, bekomme von meiner Redakteurin, das war Helena Piontek, quasi 2, 3 Stichworte und dann geht's los. Also nicht mal die 2 Minuten, wo du sagen kannst, wie war ihr Name? Katja Schlonski? Okay, SDR, Heilbronn, waren sie nicht auch mein, okay, was sind so ihre Schwerpunkte? Also kannst du in 2 Minuten relativ viele Stichworte aus jemandem rauskitzeln. Ging alles nicht. Das wirklich Mikrofon ging an und die Kameras gingen an und dann ging's los. Wir haben, glaube ich, insgesamt fast 50 Folgen gemacht, die man sich alle noch unter Erzähl mir was Neues im Netz angucken kann. Und es war ein Format, das sportlich war, spannend war und deshalb, glaube ich, auch meistens gut funktioniert hat, weil die Leute, die gekommen sind, natürlich auch die Bereitschaft hatten, aufzumachen und was von sich zu erzählen. Anders hätte es überhaupt gar nicht funktioniert. Also hätten die jetzt blockiert, dann hättest du alles wegschmeißen können. War eine schöne Erfahrung. Das war dann quasi mit der Abschluss auch für mich vom SWR. Und dann kam eben die Anfrage, als ich beim SWR komplett aufgehört habe, Mitte 22, die Anfrage von Micky Beisenherz, ob ich mir vorstellen könnte, einzusteigen und den Sonntag zu übernehmen. Und dann habe ich den Sonntag übernommen und die Welt ist wunderschön.
Die Frage stellt sich ja, also wenn man dann aufhört nach so vielen Jahren und so einer Sendung, die man eben auch eigentlich groß gemacht hat, den Abschied zu nehmen, stelle ich mir nicht leicht vor. Es gibt ja auch genug Kolleginnen und Kollegen, die dann so ein bisschen irgendwie unter diesem Bedeutungsverlust vielleicht leiden. Ne?
Bedeutungsverlust hat bei mir offen und ehrlich keine Rolle gespielt. Mir war immer klar, dass diese vermeintliche Popularität immer an dem Job des SWR 1 Leute-Moderators hing. Und es war immer klar, wenn dieser Job weg ist, geht auch was anderes weg. So. Und ich habe mir bei anderen Leuten auch angeguckt, wie die es gemacht haben, als die gegangen sind. Ich hatte da viel Anschauungsmaterial und habe dann eigentlich, als ich aufgehört habe, die Unsicherheit gehabt oder vielleicht ein Stück weit auch die Angst, dass ich halt nicht wusste, wie das ist, wenn plötzlich so viel deiner auch Tagesstruktur plötzlich wegbricht und du dich irgendwie neu finden musst. Und dann wiederum hatte ich das große Glück. Also zum einen, es hat sich irgendwie alles gut gefügt. Wir sind dann umgezogen, haben eine schöne Wohnung gefunden. Es hat sich privat ein bisschen was verändert. Ich habe dann das große Glück gehabt, dass dann Angebote gekommen sind. Also Micky Beisenherz, dann kam diese Anfrage von RNF, ob ich diese Mediziner- und Wissenschaftlerreihe fernsehtechnisch machen möchte. Und dann kam eben Heilbronn mit dem Theaterangebot. Und so.
RNF, das ist in Heidelberg, also mit Medizinern, Wissenschaftlern. Ja. Wie weit beansprucht dich das da auch? Musst du dich da wirklich sehr reinarbeiten, auch in die Thematik? Also, oder machst du das auch aus dem Stand?
Ja, aus dem Stand mache ich es nicht, aber also reinarbeiten tue ich mich auch deshalb nicht, weil also ich habe einen Neurowissenschaftler oder eine Neurowissenschaftlerin. Ich habe einen Hirnchirurgen. Ich habe einen Weltraummediziner. Ich habe einen Transplantationsmediziner. Kein Mensch erwartet von mir, dass ich auf dem Niveau, auf dem fachlichen Niveau dieser Gesprächspartner bin, sondern was die Leute zu Recht erwarten ist, dass ich vielleicht so eine Basisahnung habe und dass ich vor allem die richtigen Fragen stelle und Achtung, zuhöre und bei Bedarf nachfrage. So. Und das hat eigentlich auch bis jetzt sehr gut funktioniert. Ich habe auch festgestellt, das ist dann manchmal mit so einem Rollenwechsel auch ganz irre, also da kommen gestandene, international renommierte Wissenschaftler, die irgendwie so mit so einer leichten Unsicherheit erstmal kommen, weil die keine Medienerfahrung haben, ja. Für die ist das was komplett Neues, ja. Würden die mich in den Operationssaal stellen, was Gott sei Dank nie jemand machen wird, ich würde auch mit unfassbarer Vorsicht und Ängstlichkeit da reingehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die ängstlich in den Fernseh- oder Radiostudio kommen, aber du merkst schon, dass da ein bisschen was ist.
Ja, aber das ist auch Teil unseres Jobs oder deines Jobs, eben dann diese Ängste zu nehmen, ja, und die Leute, ja, wirklich einfach dann ins Gespräch zu vertiefen. Ja.
Aber das habe ich immer gemacht, dass die Leute sagen, ihr müsst euch um überhaupt gar nichts kümmern. Ihr müsst nicht gucken, wie lang diese rückwärts laufende Uhr noch tickt. Ihr müsst euch nicht drum kümmern, wie eure Antworten ausfallen. Überlasst alles mir. Wenn ich das Gefühl habe, ich sollte nachfragen, dann frage ich nach. Ich kann mich auch nonverbal mitteilen. Und das funktioniert wirklich in den allermeisten Fällen auch.
Gibt es da noch irgendwas, was dich vielleicht schrecken kann? Also was dich aus dem Konzept bringt oder so? Oder wo du mal auf dem Schlauch stehst und denkst, oh, jetzt komme ich nicht weiter?
Also es klingt jetzt, es soll jetzt wirklich nicht arrogant klingen, aber eigentlich nicht. Also ich hatte jetzt heute Vormittag in Heidelberg, hatten wir eine Aufzeichnung, Thema 3/4 Stunde unter Live-Bedingungen, 1:1, 3/4 Stunde mit den 3 Protagonisten für die Bewerbung Heidelbergs zur europäischen Kulturhauptstadt. So, wir zeichnen auf und nach etwa 7 Minuten hörst du einen Bohrer, der nicht zu überhören war. Einer bohrt im Nachbarhaus. So, jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du lässt es erstmal weiterlaufen oder brichst ab. Ich habe dann gedacht, ich lasse es weiterlaufen, weil ich nicht wusste, wie viel von denen geht dann auch über die Mikros. Dann irgendwann war klar, es geht relativ viel über die Mikros. Dann habe ich es halt aufgegriffen und gesagt, es tut uns leid, also nebenan wird gebaut, aber ich hoffe, man versteht uns trotzdem. Also du kannst eigentlich kommst irgendwie auch aus jeder Gelegenheit raus. Also anderes Beispiel. Ich habe mal eine Sendung gemacht, wo komplett die Technik versagt hat. Es ging nicht, man konnte auch keine Musik mehr abfallen. Das Einzige, was noch funktioniert hat, war das Moderatorenmikrofon. So, das ist auf. Da kann ich nicht sagen oder denken, oh Gott, was ist das jetzt für eine Situation? Da war ich innerlich nicht drauf vorbereitet. Ich sage jetzt mal nichts. Dann musst du halt einfach reden. Was machst du, wenn dir nichts mehr einfällt? Du beschreibst, was du siehst. Was siehst du hinter der Scheibe? Irgendwelche Kollegen, die versuchen, an irgendeinem Pult etwas zu reparieren. Dann fällt dir vielleicht noch irgendwas anderes ein. Und es geht dann. Irgendwie geht es dann immer.
Du siehst mich jetzt hier mit einem relativ umfangreichen Konzept. Und du hast vorhin gesagt, nur ja. Das brauchst du nicht.
Doch, doch.
Das Konzept im Kopf?
Nee, ja, zum Teil im Kopf. Und ich schreibe mir immer Stichworte auf. Also am liebsten arbeite ich eigentlich mit so Karteikarten. Also da stehen dann so ein paar Stichworte für mich drauf. Oder mal ein Zitat, weil Zitate, wenn man sie denn bringt, sollten auch stimmen. Und damit habe ich eigentlich so gute Erfahrungen gemacht. Aber da muss jeder sein eigenes Ding finden. Es gibt ja auch Leute, die schreiben sich irrsinnig viel auf und gucken während eines Gesprächs kein einziges Mal auf dieses, was da draufsteht, aber brauchen das irgendwie als Sicherheit.
Dieses Aufhören beim SWR, das haben wir vorhin schon im Ansatz besprochen, das ist dir nicht schwer gefallen, auch weil es nahtlos eigentlich weiterging.
Das zum einen, zum anderen, das ist aber kein eigenes Verdienst. Offenbar, man hat es oder man hat es nicht, offenbar kann ich gut abschließen. Also ich konnte wirklich gut abschließen. Und es war mir klar, ich wollte nie in diese Rolle kommen. Also erstmal, es gibt ja da ehemalige Kollegen, die schleichen dann irgendwie über die SWR-Flure und sagen Hallo und das ist ganz schrecklich, braucht kein Mensch. So habe ich nie gemacht. Die andere Nummer noch schlimmer, sich dann mitzuteilen von wegen, also ich habe da die eine Sendung von euch gehört, also ich weiß nicht, ob ich den eingeladen hätte und die Sendung hätte man auch anders moderiert. Ganz, ganz schrecklich. Wenn jemand einen Rat von mir haben wollte, kann ich nur sagen, einen radikalen Schnitt machen.
Wie dick war dein Adressbuch, als du beim SWR rausgegangen bist? Also da hast du ja wirklich, glaube ich, viele, viele, viele gute Kontakte gefunden.
Ach ja, also wie dick weiß ich nicht, weil wie gesagt, buchhalterisch ganz schlecht. Aber ich habe schon ein paar eher Telefonnummern oder Mailadressen und profitiere jetzt natürlich davon, dass ich halt diese Kontakte habe. Also jetzt nehmen wir mal nochmal Heilbronn, das Beispiel mit dieser Kooperation jetzt. Theater Heilbronn plus ASB Heilbronn. Also die 3, die wir bisher hatten, Udo Lilischkis, den kannte ich, der war lange in Moskau und habe mit dem Leute-Sendungen gemacht. Dann haben wir ihn gebucht, klar, im Zusammenhang auch mit diesem schrecklichen Ukraine-Krieg. Dann hatten wir Christian Peter Dox, Psychiater. Inzwischen ein wirklich, was ganz selten in meinem Leben passiert ist, aber inzwischen mit dem habe ich auch mal eine Leute-Sendung gemacht und daraus hat sich wirklich eine tolle Freundschaft entwickelt. Da haben wir dann war es auch einfach, ihn zu buchen. Dann haben wir eine wirklich schöne Veranstaltung gemacht über Gefühle. Und dann, was war das dritte?
Tom Bartels.
Tom Bartels, ich sag's gerne nochmal, einer der besten, nettesten, sympathischsten, tollsten SWR-Kollegen, mit denen ich je zu tun hatte. Ein ganz toller Typ.
Und dann noch dazu dein Terrain mit dem Fußball, ne?
Kommt noch dazu. Und wir haben noch zu Leutezeiten wirklich viele Sendungen gemacht. Und dann habe ich, als ich aufgehört hatte, habe ich einen Podcast mit ihm gemacht und habe jetzt zwei Veranstaltungen mit ihm gemacht. Eine in Lindau im Theater und eben auch in Heilbronn im Theater.
Wie ist das anders, wenn du jetzt diese Veranstaltungen im Theater moderierst vor Publikum? Das ist ja doch nochmal was anderes. Baust du das Publikum dann auch ein?
Ja, im Regelfall, also eher nicht. Also manchmal mache ich es dann so, dass, das merkst du dann auch je nach Thema, dass ein Publikum gerne noch Fragen hat, so gegen Ende und so, dann kann man das immer mal wieder machen. Aber generell erstmal muss ich halt ein Gespräch machen. Und das ist natürlich auch eine sportliche Herausforderung. Also so ein Gespräch live auf der Bühne dauert ohne Pause 90 Minuten. Und das ist, da brauchst du eine Dramaturgie, da brauchst du eine hohe Konzentrationsfähigkeit, eine Flexibilität. Also,
und ein paar mehr Karteikarten.
Und vielleicht noch die eine oder andere Karteikarte mehr. Aber es ist toll. Es ist dann wieder was Neues. Also was ich vorhin gesagt habe, das hat es mir mit Leuten vielleicht auch einfacher gemacht, aufzuhören. Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. In ein Stück weit eigentlich auch fast schöner, wenn du so eine lange Strecke bestreiten darfst und nicht immer nach 4 Minuten sagen musst, jetzt kommen The Who, The Stones oder Cliff Richard, ne?
Lass uns noch mal über Heilbronn reden. Jetzt hast du 3 Veranstaltungen hinter dir. Die nächsten sind geplant für die nächste Spielzeit. Also wie hast du diese 3 Veranstaltungen in Heilbronn erlebt? Wie hast du auch das Publikum hier vielleicht erlebt?
Alles summa summarum sehr nett, sehr schön, sehr angenehm. Wirklich tolles Publikum. Zum Teil dann auch Leute, die ich noch so von früher entweder kannte oder irgendwie in Erinnerung hatte. Schönes Ambiente im Theater. Alles wirklich ganz, ganz toll.
Und was habt ihr für Pläne? Wie wird es weitergehen?
Also wir hatten jetzt vereinbart, dass wir für die nächsten beiden Spielzeiten jeweils 3 Veranstaltungen machen. Das heißt, wir machen jetzt in der Spielzeit 24/25 2 Veranstaltungen im Oktober und November, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und eine dann Januar oder Februar 25. Und 2 Veranstaltungen sind gebucht, die erste mit Christine Strobel. Also ARD-Programmdirektorin, eine wirklich wichtige Frau in der ARD, eine Frau auch mit einer SWR-Vergangenheit, von daher kannte ich sie auch, die Tochter von Wolfgang Schäuble, die Frau von Thomas Strobel, dem baden-württembergischen Innenminister, also ein Mensch, der viele Themen quasi schon in sich vereint, vom Journalismus über die Politik bis ich weiß nicht wohin. Das ist zum einen festgezurrt, zum anderen dann eine Frau, mit der hatte ich schon mal eine Leutesendung, habe auch mal einen Podcast mit ihr gemacht, Katja Horneffer, das ist die Chefin der Wetterredaktion beim ZDF, promovierte Meteorologin und wirklich auch eine exzellente Kennerin dieses Klimawandels, die das auch sehr gut und sehr plastisch und sehr anschaulich erklären kann. Das machen wir dann im November.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal ausprobieren, das würde mich jucken?
Alles gut so. Ich bin komplett glücklich bei dem, was ich mache. Ich mache nur noch Sachen, die ich machen will. Ich kann es mir aussuchen. Ich werde gefragt. Ich kann auch Nein sagen. Wenn ich was nicht machen will, mache ich es nicht. Ich lerne neue Leute kennen. Und alles, nein, es hätte wirklich in der Summe, es hätte für mich nicht schöner laufen können. Und was dann irgendwann nochmal kommt, weiß ich nicht. Dass es natürlich so nicht weitergeht, ist mir auch klar. Ja? Also ich bin in einem Lebensalter, wo jetzt die Schlange derer, die was von mir wollen, nicht größer wird. Aber
so, wer weiß.
Nein, so wie es ist, ist es ganz toll. Und dann wird es halt irgendwann weniger und irgendwann hört es dann auf. Aber dann, jetzt sind wir wieder bei dem Bedeutungsverlust. Das habe ich auch beobachtet bei Leuten, die sich ganz schwer damit getan haben, dass diese Nummer, ach Herr, XYZ, dass das nicht mehr funktionierte. Und das ist mir, es war mir früher nicht wichtig und heute ist es mir erst recht nicht wichtig.
Schön, dass du da warst. Vielen Dank, ja. Wolfgang Heim. Viel Erfolg, viel Spaß weiter.
Gleichfalls.
Bei deiner Reihe hier in Heilbronn. Vielen Dank, dass du da warst. Ciao.
Ciao.
Nun bedanke ich mich auch heute wieder fürs Zuhören. Die nächste Folge der Hörbühne erscheint am 6. Juni. Dann werde ich Ihnen das Kinderstück Wolkenrotz vorstellen, das für alle Generationen spannend ist und in dem es um das Thema Kinderarmut geht. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.